Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Es gibt eigentlich nichts, was nicht schon fotografiert wurde. Das hängt auch ein bisschen daran, dass wir letztendlich überall hinkommen. Also Selfies vom Mount Everest sind möglich. Es ist möglich, fast bis Bilder aus Marianengraben, also aus der tiefsten Tiefsee, zu bekommen. Oder natürlich ist es mittlerweile auch möglich, spektakuläre Bilder von der ISS aus dem All zu bekommen. Manchmal scheint das eben so, als ob es nichts mehr gibt, was wir nicht schon abgebildet haben. Markus, du hast dich trotzdem auf die Suche nach Bildern gemacht, die wir so noch nicht gesehen haben. Hast du von den aktuellen Bildband, den du jetzt vorgelegt hast, ein Beispielbild vor Augen, wo du sagst, ah, tatsächlich, das habe ich für mich persönlich so vorher noch nicht gesehen?
Naja, das Rad habe ich natürlich auch nicht neu erfunden mit meinen Bildern, aber ich habe zumindest das Gefühl gehabt, dass mit dieser Arbeit es mir doch gelungen ist, den Fokus auf Dinge und Abläufe zu richten, die nicht bei uns im Mittelpunkt unseres Alltags, unserer Wahrnehmung stehen. Und dementsprechend war es schon sehr faszinierend, eben weil alles so vielfältig war. Ich hatte ja verschiedene Kontinente, verschiedene Lebensräume, insgesamt 23 verschiedene indigene Volksgruppen besucht. Und die Anpassungsfähigkeit des Menschen an diesen Planeten, das ist schon großartig. Und das sind ja Dinge, die liegen Jahrtausende zurück und haben zumindest zum Teil bis heute noch eine gewisse Relevanz.
Hast du ein Bild vor Augen, von dem du schon in dem Moment vielleicht sogar gedacht hast, ah, das sagt tatsächlich nochmal was anderes. Ich denke an sowas wie, du warst bei den Himba in Namibia zum Beispiel, da hat man schon mal Bilder von gesehen. Das ist auch nicht ganz so schwer zu bereisen. Aber du warst ja auch an Orten, die ein bisschen schwieriger, auch logistisch, da kommen wir sicherlich noch drauf, sind. Also gibt es da sowas, wo du sagst, in dem Moment wusste ich, das sagt nochmal was aus?
Ja, also ich war zum Beispiel bei den Tschuktschen im nordöstlichen Teil von Russland. Das ist da an der Beringsee, wo gleich dann Amerika beginnt auf der anderen Seite. Und da hatte ich die Möglichkeit, bei diesen Rentierherdern eine Migration mitzumachen. Und die packen da praktisch all ihr Hab und Gut auf die Rentiere und laufen von einem Weidegrund zum anderen über das Eis. Und dieser Anblick, der war so faszinierend, weil das könnte genauso gut vor 5000 Jahren gewesen sein.
Hat dann auch nochmal so einen Anachronismus, also wo man eigentlich sagt, dass, ne, die moderne Welt ist eigentlich überall, aber da hat man nochmal den Moment, wo man sagt, ah nee, das ist so wie seit Jahrtausenden.
Und zwar genau aus dem Grund, weil das Rentierfell in dem, was es für eine Funktion hat, mit keinem modernen Material zu schlagen ist. Also nach wie vor bei minus 50 Grad, da gibt es kein modernes Material, das dem gleichkommt.
Kein Windfänger.
Nichts, nichts. Und das ist auch der Grund, warum diese Sachen bis heute überlebt haben. Viele andere Dinge im Alltag indigener Volksgruppen, die werden halt abgelöst durch moderne Errungenschaften. Aber da war es tatsächlich so, das war für mich so ein bisschen Gänsehauterlebnis, weil ich mir gesagt habe, da hat die Natur noch in ihrem Kreislauf sich in ihrer Qualität auch durchgesetzt und der Mensch hat nicht irgendwie einen Pipifax da drauf gesetzt.
Markus Maute, du bist Fotograf, du sagst von dir selbst auch, du bist Aktivist. Du hast jetzt über 3 Jahre lang insgesamt 22 indigene Völker der Welt besucht, Bilder und Eindrücke mitgebracht und gesammelt. Welche das sind? Was die für dich, aber vielleicht auch darüber hinaus bedeuten und was ich auch nochmal spannend finde, was für uns daraus an Konsequenzen erwächst. Darüber reden wir diese Woche eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Deutschlandfunk Nova.
Markus Maute ist zu Gast. Du bist Fotograf, du bist Aktivist. Und wer dich noch nicht kennt, hat jetzt die Chance, dich kennenzulernen. Wir machen das immer mit Gästen, dass wir uns am Anfang 3 rein fiktive Dinge überlegen. Die werfen wir sozusagen dem Gast mal vor die Füße und gucken, macht das irgendwas mit dir, um so ein bisschen zu gucken, wo kommst du her und was für Ideen sind da in deinem Kopf los. Hier steht, hallo, hier kommen 3 mögliche Aktivitäten für und mit Markus Maute. Erste Möglichkeit, Porträtbilder von Angela Merkel. Du darfst die Location bestimmen. Wird dich sowas reizen?
Überhaupt nicht. Ich würde sie mit in den Regenwald nehmen, damit sie mal sieht, wie schön es da ist.
Oh, und sie war ja Umweltministerin irgendwann mal.
Ja, das ist lange her. Sie hat sich auch mal vor die Eisberge gestellt und gesagt, da müssen wir was tun, dass die nicht abschmelzen. Aber davon ist leider nicht allzu viel übrig geblieben.
Ist das noch interessant für dich, weil du jetzt auch gerade für den Bildband Lost ja auch viel, naja, Porträtfotografie ist nicht ganz der richtige Begriff, aber doch viel Menschen fotografiert. Ist das noch was dich immer wieder reizt?
Also ich habe wirklich über Jahrzehnte eigentlich kaum Menschen fotografiert, deswegen war es eigentlich in der Tat eine Herausforderung, aber die habe ich gerne angenommen, weil das war unheimlich spannend. Und gerade auch Menschen aus anderen Kulturen zu fotografieren, die auch ganz anders ticken wie mir, das hat doch Spaß gemacht und ich habe am Anfang ein bisschen Bauchweh gehabt, das ist aber sehr schnell weggegangen, weil ich gemerkt habe, Menschen haben überall auf der Welt ein Bedürfnis, schön auszusehen, auch wenn auch Schönheitsideale oftmals ganz anders sind. Aber es hat viel besser geklappt, als ich mir am Anfang in meinen Ängsten ausgemalt habe.
Würde ich sowas reizen wie Politikerbilder? Manchmal ist es ja so, klar, wenn man jetzt ein offizielles Fotoshooting machen würde, dann wird das so ein Standardbild. Aber würde es dich vielleicht reizen, auch da mal zu begleiten und die Chance zu haben, die Bilder zu machen, wenn was Authentisches passiert? Oder ist das eher so, wo du sagst, ah nee, komm, Politikbetrieb, das ist nicht meins?
Also Politikbetrieb ist insofern meins, dass ich auf meiner Umweltaktivistenseite durchaus versuche, Zusammenhänge zu verstehen und auch versuche mitzureden. Insofern ist da natürlich ein gewisser Reiz da, einen gewissen Kontakt auch generell zu haben. Aber ich würde das dann tatsächlich nicht nur machen können, nur um mir da ein schönes Bild von einem Politiker zu machen. Ich müsste dann immer auch die Klappe aufreißen und versuchen, meine Meinung zu sagen.
Zweite Möglichkeit, Trip zur ISS, um Bilder von der Erde zu fotografieren.
Ja, das ist sehr schön. Also das können wir natürlich heute alles mit Apps auch auf unserem Computer sehen. Aber das mal zu erleben, das wäre ein wirklicher Traum. Wobei das, ich bin nicht wichtig genug, auch in der Forschungsmöglichkeit, dass ich jetzt da extra hochgebracht werden müsste, aber grundsätzlich vom Erleben wäre das natürlich klasse.
Hast du keine Angst, also vor, ich meine, so darauf geschossen zu werden, ist ja auch eine gewisse körperliche und also Belastung, die man aushalten muss?
Ja, also Angst hätte ich jetzt nicht, aber vielleicht nur aus Naivität. Also ob ich das dann könnte, wäre eine andere Sache.
Dritte Möglichkeit, ein Selfie an einem Ort deiner Wahl.
Ja, also Selfies mache ich eigentlich immer nur für meine Familie, aber ja, der Ort meiner Wahl, das wäre ja irgendwo vielleicht noch an einem schönen Vulkankrater, wo es hinten blubbert und brodelt. Das wäre noch so.
Wo haben wir denn noch Vulkane auf der Welt?
Es gibt einige in Südostasien und so. Also in Russland gibt es wunderbare Kamtschatka. Die stehen noch so ein bisschen auf meiner Reisewunschliste.
Und es müsste noch ein bisschen aktiv sein?
Das wäre natürlich schön, so unten drin die Lava, die brodelt. In Afrika gibt es auch ein paar schöne Vulkane, wo ich vielleicht auch mal noch hinkomme.
Stimmt, in dem Bildband selbst ist nicht ein Selfie, ne, drin von dir.
Nee, also das versuche ich auch gänzlich zu vermeiden, also in der Arbeit. Also Selfies sind für mich nur Ausdruck dessen, dass ich hier mit meinen Liebsten mich auseinandersetze, aber nicht als Teil der Fotografie.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest von den dreien, also Porträt von Angela Merkel, Trip zur ISS oder Selfie dann am Ort deiner Wahl?
Also ich würde mich dann wahrscheinlich doch tatsächlich fürs Erstere entscheiden, um vielleicht mit ihr ins Gespräch zu kommen. So nebenher mal vielleicht so ein bisschen.
Was wäre das Thema, was du bei ihr setzen wolltest?
Ja, das Thema wäre Umweltpolitik. Dass das bei uns kaum eine Rolle spielt und dass wir diskutieren, ob wir jetzt 2030 oder 35 aus der Kohle aussteigen. Und wir sollten viel, viel öfter darüber reden, warum wir das Ganze tun und dass wir eben keine Zeit zu verlieren haben.
Sagt Markus Maute, du warst lange auch bei Greenpeace.
Ja, ich bin in einer engen Partnerschaft mit Greenpeace seit 16 Jahren. Also sowas wie ein Botschafter dieser Organisation. Und es ist klar, das macht man auch nur, wenn man gewisse Dinge teilt in der Ideologie mit der Organisation.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Markus Maute ist zu Gast, 3 Jahre lang gereist, auf der Suche nach den Menschen, die, wenn man das mal umgangssprachlich sagen will, eigentlich noch natürlich oder, wenn man diesen Begriff natürlich vermeiden will, so wenig beeinflusst von uns wie möglich ihr Leben leben können. Gibt es so etwas wie eine Begegnung, die dich am meisten beeindruckt hat?
Es waren viele Begegnungen und es waren viele beeindruckende Begegnungen dabei. Und die, die mich emotional am meisten mitgenommen haben, also im positiven Sinne, waren die, wo ich zu Menschen kam, die tatsächlich in ihren Kreisläufen intakt waren. Also die Kultur, das soziale Gefüge funktioniert hat in der Natur, mit der Natur. Die Ausgelassenheit und gerade auch bei den Kindern die Lebensfreude, wenn die da in den Flüssen baden, das ist schon wirklich richtig mitreißend gewesen. Aber immer auch halt deswegen, weil es in diesem Kontrast steht zu dem Wandel, den eigentlich fast alle indigenen Völker auf der Welt mitmachen, dass sie eben nicht mehr isoliert oder alleingestellt leben, sondern der Einfluss der Außenwelt immer größer wird und der in vielerlei Hinsicht oft zu Problemen führt. Und die andere Art der Emotion, die ich erlebt habe, ist da, wo ich ganz gezielt auch um Hilfe gefragt wurde, wir haben ja Interviews gemacht, auch für den Kinofilm, der parallel entstanden ist. Und wo die Leute ungefragt dann gesagt haben, Markus, wirst du der Welt von uns berichten? Also die auch die Chance erkannt haben, Mensch, da kommt einer, der hat vielleicht die Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie weit sie das dann in dem Moment wirklich.
Gibt es einen Impetus, den die haben, dass die sagen, mit der und der Botschaft? Also was wollen sie, dass wir erfahren?
Also es war ganz konkret in Äthiopien, im Omo-Tal. Das ist ja eins der Gebiete, wo die größte Diversität an ethnischen Gruppen auf relativ kleinem Fleck ist. Und da wird ungeheuer Landraub betrieben, Industrieprojekte werden da rein gepusht, werden riesige Bewässerungsprojekte gemacht, der Omo-Fluss wird gestaut mit 3 riesigen Staudämmen und dann leben dort am Ende des Omo-Tals, das ist ein kleiner Volksstamm, die Dasanesh. Und die sind Ackerbauern. Und die brauchen einmal im Jahr die Überschwemmung des Omo-Flusses, damit der Fluss praktisch mit dem Wasser auch die Nährstoffe für ihre Felder bringt. Und seitdem diese Staudämme da sind, kommt keine Überschwemmung mehr, weil das Wasser geregelt ist. Das heißt, die kriegen praktisch nichts mehr auf den Teller. Und im gleichen Moment sieht man, wenn man nur ein bisschen mit offenen Augen durchs Omo-Tal fährt, diese weißen Zelte in der Sonne glitzern von der Welthungerhilfe, die Leute dann nur notdürftig versorgen. Also man gibt ihnen an anderer Stelle wieder das zurück, also halbwegs, was man ihnen woanders nimmt.
Und aber gleichzeitig das Gefühl dazu, es nicht mehr selbstständig erarbeiten zu können, was ja weniger wert ist damit in Summe.
Richtig, man nimmt den Leuten die Identität und den Lebensinhalt. Und dann habe ich am Omo-Fluss selber eine Frau interviewt, die war vielleicht mein Alter, ein bisschen jünger. Und dann hat die ganz klar, ohne dass ich sie gefragt habe, hat gesagt, Markus, wirst du uns helfen? Wirst du der Welt davon berichten, von unseren Sorgen? Wir haben nichts mehr zu essen, wir brauchen eure Hilfe gar nicht, wir wollen nur unseren Fluss. Und das habe ich erst so eine Viertelstunde später übersetzt bekommen, weil ich habe das natürlich nicht verstanden und ich bin echt richtig betroffen gewesen, weil mich das wirklich emotional mitgenommen hat, wenn man dann die Kinder und die ganze Volksgruppe da sieht, wie sie da leben am Fluss, aber eigentlich das Nötigste kaum noch haben.
Sag mal eine Größenordnung, also über wie viele Menschen reden wir jetzt in dem Fall? Was ist das für eine Zahl, wenn du die nennen kannst?
Also so ganz genau weiß ich es nicht, aber es sind schon, also wenn man, es gibt verschiedene Volksgruppen im Omo-Tal, es sind auch, sage ich mal, relativ einige tausend Menschen, aber im Vergleich zur Hauptbevölkerung Äthiopiens außerhalb sind es natürlich diese ethnischen Gruppen relativ in der Unterzahl. Erstaunlicherweise ist praktisch da diese Überbevölkerung gar nicht so vorgedrungen bisher. Und gerade da setzt man dann halt diesen Landraub ein. Und das sind Zuckerrohrfelder, die da angebaut werden. Die haben die Größe des Saarlandes. Und das Verrückte ist ja, das ist ja nicht zum Wohl der eigenen Bevölkerung. Die Profitnutzer, die sitzen in China oder anderswo.
Wir haben in den letzten Jahren ganz häufig gerade im Zusammenhang mit Äthiopien über Landgrabbing berichtet und das auch gehört. Also das ist ja ein Phänomen, was jetzt, keine Ahnung, 10, 15 Jahre bestimmt schon in der Entwicklung ist.
Genau, und das ist letztendlich, aber aus der Sicht der Indigenen, da guckt kaum einer drauf, weil die haben keine Stimme.
Die haben keine Lobby.
Die haben keine Lobby, genau. Und es ist halt auch so vor Ort, bei den Bodhi zum Beispiel, die haben wir auch interviewt zu diesem Thema, die sitzen ganz nah dran an diesen großen Zuckerrohrfeldern. Und da waren natürlich auch einige dabei, die finden das ganz klasse, weil das sind die, die dann Lastwagenfahrer werden dürfen oder schöne Kleider jetzt tragen, weil sie halt irgendwie einen Vorteil draus haben. Aber viele der Männer sieht man halt auch, die eben keinen Job kriegen, die haben dann jetzt halt auch den Zugang zu Schnaps und Alkohol, den sie früher auch nicht hatten, weil 5 Kilometer entfernt ist eine Straße und mit der großen Industrie kommen Ansiedlungen, es kommen Kneipen, es kommen kleine Läden. Und so werden diese Leute in ihrer kulturellen Abgeschiedenheit praktisch in Nullzeit in eine völlig neue Realität reingeschmissen. Und da können gar nicht mit klarkommen. Woher sollen die wissen, wie sie mit Geld umzugehen haben und all diesen Dingen?
Also ja, erstmal können sie nicht so schnell sich anpassen. Und die Frage ist ja auch noch, wollen sie das überhaupt? Also wir gehen immer davon aus, ja, dann muss man sich halt anpassen. Ist ja auch immer eine Frage, ist das ein Wille? Ist das ein Eindruck, den du bei anderen auch gewonnen hast, dass der Wunsch eigentlich danach, diese eigene Identität weiter leben zu dürfen, doch auch in allen indigenen Völkern noch stark da ist?
Das ist auch hier unterschiedlich und da habe ich auch ganz häufig gespürt, gerade auch im Amazonas zum Beispiel oder auch in Indonesien bei den Bajau, dass sobald mal der Kontakt da ist und diese indigenen Gruppen sehen, was da außen funktioniert oder vor sich geht, dass besonders viele Jugendliche und junge Leute eher den neuen Weg wählen würden. Also viele der Älteren, die gehen diesen Weg gar nicht mehr mit, aber die Jungen, für die ist einfach die coole Sonnenbrille und vielleicht das Handy, das sie irgendwann mal haben dürfen, das sie schon, wenn sie mal in so eine Stadt kommen, auch sehen, ist natürlich reizvoller, als jetzt mit dem Opa ums Lagerfeuer zu tanzen. Also das muss man schon sagen, das sind natürlich dann auch ganz normale Entwicklungen, dass solche kleinen Volksgruppen, die sind immer nur so stark, wie sie halt in sich harmonisch sind und sobald ein Einfluss von außen kommt, und der kommt heute hauptsächlich eben durch die Zerstörung der Lebensgrundlagen, sei es jetzt im Amazonas die Abholzung für Sojafelder und für die Rinderweiden oder jetzt in Afrika war es jetzt halt dieses Zuckerrohr. Und das sind Dinge, die eröffnen neue Möglichkeiten und es gibt immer Gewinner und es gibt immer Verlierer, wobei aus meiner Sicht die Kultur so gut wie immer verliert und ein Großteil der Menschen, glaube ich, nicht, dass die in einem wirklich besseren Leben ankommen. Weil wenn man den Menschen die Kultur und die Identität nimmt, Das führt erstmal zu großen Problemen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, das ist einfach auch mal, wenn du reist, wirst du mit Übersetzern zum Beispiel arbeiten. Äthiopien ist amharisch, ist das richtig von der Sprache? Wobei wahrscheinlich die indigenen Völker auch nochmal eine eigene Sprache haben. Ne? Aber das heißt, du musst einen Übersetzer haben. Jetzt hast du von diesem einen Interview erzählt, was auch, ja, verstehe ich, auch sehr betroffen erstmal macht. Gibt es Situationen, wo sowas deutlich für dich nochmal geworden ist, wie, ich weiß nicht, also wo man die Kultur nochmal spürt, vielleicht im Sinne von Lebensfreude, im Sinne von, wo wird Identität auch sichtbar? Hast du sowas miterleben können?
Also Identität wird dann sichtbar, wo die Leute mir stolz ihre Kultur gezeigt haben. Und auch jetzt nicht nur, weil ich jetzt hier komme und vielleicht den einen oder anderen bezahle. Und das ist genau da immer passiert, wo es halt eben intakt war und wo die Leute wirklich was zu Identität haben, zur Identifizierung im Südsudan zum Beispiel. Das ist ja geografisch gar nicht weit weg von Äthiopien. Da bin ich glücklicherweise hingekommen. Das war gar nicht so einfach, weil das ist ja ein Gebiet seit 50 Jahren im Bürgerkrieg. Und da habe ich komischerweise dort, wo eigentlich die meisten Menschen in dem Land noch nie wirklich einen Frieden erlebt haben, da habe ich intakte Kultur erlebt, eben weil genau das die Leute halt auch zusammenschweißt. Also nicht, dass der Krieg was Gutes ist, aber da waren die Einflüsse von außen, so zum Beispiel mit Landgrabbing, in dem Sinne noch nicht so stark. Und wir haben zum Beispiel am Nil das Volk der Mundari besucht. Das sind auch Hirten, die mit ihren Rindern unterwegs sind. Und das sind diese ganz berühmten langhörnigen Rinder. Also da hatte ich mir natürlich auch schöne Bilder versprochen. Und da habe ich wirklich gemerkt, gerade auch die Jugendlichen, wie sie mir stolz ihre Rinder gezeigt haben, ihren Ablauf in ihrem Leben. Und da war überhaupt nichts zu spüren von einer Kulturflucht oder von einer Identifikationskrise.
Jetzt kommt ja so eine, gibt es häufiger mal als Argument, eine sehr westliche Sichtweise, aber trotzdem, jetzt ist ja sowas wie, also moderne Entwicklung schaffen Zugang zu, irgendwann zu Bildung, Schule. Moderne Entwicklung schafft Zugang zu medizinischer Versorgung. Was bedeutet, wenn sich jemand im indigenen Volk eine Wurzelbehandlung irgendwie zuzieht im Zahn oder einen Fuß bricht, ist das sehr viel komplizierter als bei uns in der westlichen Welt. Also was ist mit solchen Gedanken? Wie wird damit umgegangen? Weil natürlich ist medizinische Versorgung erstmal auch was Gutes.
Also das ist eine meiner Haupt Überlegungen bei dieser ganzen Arbeit, wie ich mir für mich selber das alles einordne. Natürlich liebe ich es, wenn ich irgendwo hinkomme und ich sehe intakte Kulturen, ich sehe was schon seit Jahrtausenden Bestand habe. Aber selber bin ich gleichzeitig Kind einer modernen Gesellschaft. Ich habe Zugang zu gutem Essen, sauberem Wasser, ich habe Krankenversorgung, ich habe all die Dinge, die gerade...
Ich habe Rückflugticket,
ich habe all diese Dinge. Und das darf man natürlich keinem Menschen verwehren. Jeder Mensch hat das Recht, ein Leben zu leben, das er für sich für richtig hält. Und das muss man auch indigenen Völkern zugestehen. Und wenn sie Kontakt zur Außenwelt haben, dann muss man ihnen auch die Chance geben, einen Weg zu wählen. Aber er muss für sie selber wählbar sein und man darf sie auch nicht überfordern. Das Problem ist, und das ist auf allen Kontinenten das Gleiche, man gibt ihnen keine fairen Chancen. Weil letztendlich wird ihnen von außen was aufgezwungen, wo sie nicht um ihren Rat oder ihre Meinung gefragt werden. Und dass Kulturen verschwinden, das ist was völlig Normales. Also auch klar, der Fotograf, der Künstler in mir, der freut sich, wenn er Tellerlippenfrauen fotografieren darf in Äthiopien. Aber natürlich ist ganz klar, dass wenn die Frau nicht mehr die Tellerlippe haben will und lieber modernes Leben lebt, dann ist es ihr gutes Recht. Aber man muss diesen Leuten tatsächlich, man muss sie so weit ernst nehmen und sie nicht als minderwertig betrachten. Und oftmals gibt man ihnen halt nicht die nötigen Werkzeuge für den Wandel, den man ihnen aufzwingt. Und das ist die Divergenz bei der ganzen Sache.
Ja, oder man fragt sie auch vorher gar nicht, ob das okay ist, dass der Wandel dahin kommt. Das ist sozusagen überhaupt kein Faktor, wenn man darüber nachdenkt, was mit Land oder so passieren soll. Dass man mal sagt, vielleicht sollte man als erstes mit denen sprechen, die da leben in dem Moment.
Aber was sind schon ein paar hundert Wilde in Anführungszeichen? So werden sie ja oftmals gesehen von noch sehr vielen, auch Institutionen, gerade auch von den Regierungen ihrer eigenen Länder. Also das ist so auch ein bisschen erschütternd, dass gerade in Äthiopien wird das nicht als wertvoll erachtet, dass wir da eine unglaubliche kulturelle Vielfalt haben. Das hat keinen Wert. Das ist allenfalls in Äthiopien wichtig als Devisenbringer für Touristen. Das ist dann so noch der andere Aspekt, dass man sagt, okay, lass die ruhig noch ein bisschen da rumrennen, weil die Touristen, die mögen das, die fahren dann da auch rein und machen gerne Bilder von Tellerlippenfrauen, so wie ich auch. Und natürlich stellt man sich dann auch die Frage, was für eine Funktion hat der Tourismus? Und der ist auch ein sehr differenzierend zu betrachtendes Thema, weil gerade in Äthiopien ist es so, dass viele dieser Stämme vom Omotal, gerade die Mursi mit den Tellerlippen, die habe ich interviewt und die Frau hat mir ganz klar gesagt, ja, sie arbeitet heute im Tourismus. Das heißt, sie verdient jetzt Geld mit den Touristen, mit dem kann sie sich dann Nahrung kaufen, sie kann Lebensmittel, sie kann sich Medikamente kaufen. Und das ist im Vordergrund mal was Positives. Das natürlich, das nicht ganzheitlich gedacht ist, dass die Mursi durch eben diese Industrieprojekte gar nicht mehr in der Lage sind, ihr traditionelles Leben zu führen. Das ist der Hintergrund von dieser Sache. Insofern ist der Tourismus an der Stelle aus meiner Sicht, wenn man ihn richtig lenkt, eher positiv, weil er gibt den Menschen zumindest ein bisschen mit dem Geld ein Werkzeug, was sie sowieso brauchen, eben weil sie traditionell nicht mehr leben können.
Markus, gibt es ein Land jetzt bei 22 indigenen Völkern, wo es am schwersten war reinzukommen? Jetzt rein logistisch, denke ich gerade mal eben noch.
Also es war Russland und der Südsudan. Bei Russland war es überraschend.
Ich wollte gerade sagen, Russland geht, also ist jetzt nicht ohne Aufwand, aber meint man doch, müsste irgendwie gehen.
Ja, ich stand eigentlich Ende Januar mit gepackten Sachen eigentlich schon an der Tür und wollte dann übermorgen fliegen. Und dann kam tatsächlich vom Geheimdienst aus Russland an meinen Guide die Meldung, ich darf nicht rein. Da war irgendwie ein Formfehler. Und es liegt wohl daran, dass die Tschuktschen, bei denen ich war, oben in Tschukotka, dass das Grenzgebiet ist zu den USA. Da ist ja nur die Beringstraße dazwischen, die 70 Kilometer. Und da war ich dann schon ziemlich enttäuscht und habe gedacht, Mensch, jetzt haben wir so viel ausgegeben, auch in Vorbereitung. Wir haben uns Klamotten gekauft für minus 50 Grad, um da wirklich im Winter da hinzukommen und das zu erleben, wie die da im Eis und Schnee leben. Und dann haben wir den ganzen Prozess nochmal von vorne anfangen müssen und sind dann Anfang April hingereist. Da ging es dann und dann war es aber schon nicht mehr minus 50 Grad, sondern dann ging es dann schon so langsam auf Frühjahr hin mit kälteste Nacht waren dann noch minus 15. Also es war immer noch kalt und ich habe die Tschuktschen erlebt in ihren doppelt gelegten Rentierfellen. Also es hat alles noch geklappt, aber als wir dann mit den Motorschlitten wieder nach Süden gefahren sind, zur Hauptstadt Anadir, da hat es dann schon echt zum Teil getaut und es war also wirklich so in letzter Minute.
Haben die trotzdem, wahrscheinlich wirst du ja im Gespräch einmal mit denen auch geklärt haben für den Film, im Sinne von, wie übersteht ihr denn minus 50 Grad? Also das ist nichts, wo die sagen, nein, das Leben ist uns eigentlich zu hart, wir wollen das nicht mehr. Würden wir jetzt so gemütlich sagen hier in Westeuropa.
Ja, wir haben ja da schon gerade vorhin nochmal gesprochen über die Identität. Mhm. Und die sind richtig stolz, dass sie da leben. Und für die ist das überhaupt, das ist für die normal. Und ich habe ja so eine Jaranga, das ist denn ihr Zelt, ist ja auch gelegt aus doppeltem Rentierfell, also das Innenzelt. Wenn man da drin ist und eine ganz kleine Quelle an einen Gaskocher oder ein paar Kerzen anzündet, wird es da bis 15 Grad warm. Also das ist auszuhalten, ja, es ist auszuhalten und die sitzen da drin und wenn man nichts anderes kennt, dann ist es gar nicht schlimm und die sagen, sie wollen ihre Weite, sie haben ihre Einsamkeit. Das sind ja oftmals, wenn sie draußen sind mit ihren Rentieren, haben sie so 1500 Tiere. Man nennt es Brigaden, das sind immer zwei Familien, die auf so eine Herde aufpassen und das ist denen ihr Leben. Genauso wie es für uns völlig unvorstellbar ist, dass man als Seenomaden auf einem 3 Quadratmeter großen Boot leben kann, das ganze Leben, und es ständig wackelt, ist das für die genauso ganz normal gewesen.
Gab es irgendwann mal einen Punkt bei all den Reisen, wo du für dich selbst gemerkt hast, jetzt stoße ich nochmal an eine Grenze? Also nicht immer ist man ja auch selbst gleich fit, manchmal ist Reisen auch anstrengend oder die Bedingungen sind eben dann doch so, dass man merkt, oh, jetzt komme ich so persönlich nochmal an eine Grenze.
Also im Südsudan bin ich einmal krank geworden und das war
kein guter Ort.
Ja, es war ein blöder Ort, genau. Und das ist ganz, da ist mir nochmal bewusst geworden, wie wir eigentlich verwöhnt sind in unserem Alltag, wie wir abgesichert sind, wie wir uns manchmal auch über Dinge aufregen oder Angst vor Dingen haben, die eigentlich so aus der Sicht dessen, was ich da im Südsudan erlebt habe, so eigentlich beliebig sind. Also so
krank heißt in dem Moment?
Ich bin, also das große Problem im Südsudan und in vielen anderen Ländern ist der Zugang zu sauberem Wasser. Es regnet immer weniger. Also die Volksgruppen, die ich da erlebt habe, die sind eh schon im Problem darin, dass sie kaum noch was im Anbau haben, weil es immer trockener wird. Und wir hatten ein Mittelgebirge bestiegen, um eine Volksgruppe zu besuchen, die laut unserer damaligen Führer noch nie von Weißen Besuch hatten. Das war natürlich so eine gewisse Herausforderung und das wollte ich auch unbedingt machen. Nicht, dass die isoliert lebten, also die sind da hochgeflohen vor den Bürgerkriegswirren. Und es war ein Berg, bei uns im Schwarzwald, man würde sagen ein Mittelgebirge. Also gar nicht so jetzt wochenlange Expedition, sondern wir mussten da so 8-9 Stunden hochlaufen. Und am Morgen, bevor es losging, habe ich Durchfall bekommen, weil wahrscheinlich schon irgendwo das Wasser nicht mehr gut war. Und dann bin ich ganz tapfer mit Fotorucksack auf dem Rücken und zwei Soldaten, die uns begleitet haben, sind wir da hochgelaufen. Und auf halber Strecke, da ging es dann, da musste ich meinen Rucksack ablegen. Der Soldat hat den dann genommen und so auf dreiviertel der Strecke konnte ich nicht mehr. Und das Blöde war, das Wasser war viel früher aus, als wir gedacht haben, weil es wurde immer heißer und heißer. Und im Wald selber gab's, da hatten wir andere Informationen, keinen richtigen Zugang zu neuem Wasser. Und wenn dann, und das war eine Sache von, ich würde mal sagen, 3-4 Stunden, war ich von topfit motiviert. Also diesen Durchfall am Morgen um 6 habe ich noch ein bisschen ignoriert, war natürlich auch doof. Bin ich von praktisch 100 auf 0 Kraft runter. Das heißt, die Volksgruppe da oben, die haben mich dann, das letzte Viertel haben die mich mehr oder weniger da hochgeschleppt in ihr Dorf. Und da lag ich 2 Tage fast wie im Delirium in meinem Zelt. Und das Problem war, dass die Menschen da oben selber kaum richtig wirklich gutes Wasser hatten. Das ist eigentlich, die einzige Quelle war ein Blubberloch aus dem Boden. Da wird gewaschen, da wird getrunken, da werden die Kühe getränkt. Ja. Ja, genau. Ja. Und dann hat es noch geregnet, das war, was an sich schön war, aber dann kam das ganze Regenwasser dazu. Das heißt, das Wasser, die einzige Wasserquelle sah aus wie ein Kaffee. Und trotz meiner Krankheit habe ich es fast nicht geschafft, dieses Wasser in mir zu behalten. Also ich habe dann Milchpulver reingeschüttet. Also der Körper schrie nach Flüssigkeit und es war für mich fast nicht möglich, dieses Wasser zu trinken. Und da ist mir bewusst geworden, wie wir mit diesem wichtigen Rohstoff bei uns umgehen. In dem Moment, wo man da liegt und fast sterben möchte, da in diesen Bergen, denkt man drüber, dass wenn ich in Deutschland aufs Klo gehe und dann spüle ich mit Wasser meine Exkremente weg. Es ist in dem Moment völlig aberwitzig.
Und dann ist es aber nach 2 Tagen irgendwie so geworden, dass du dir nicht Sorgen machen musstest um, keine Ahnung, ich habe mir weiß Gott was eingefangen. Sondern es war ein klassischer Magen-Darm irgendwas und dann war auch wieder gut.
Also es war ein klassischer Magen-Darm. Ich bin dann nach 2 Tagen aufgestanden und habe natürlich auch meine Bilder machen wollen. Das ging dann auch. Das war auch sehr schön symbolisch. Haben mir dann die Heilerinnen des Dorfes haben mir ihre Hände aufgelegt und haben mich geheilt. Und das war dann, hat sich so ein bisschen stabilisiert mit Kohletabletten. Aber wir haben tatsächlich, also ein Teil unserer Gruppe, die dabei war, die sind schon wieder zurück, bevor ich überhaupt wieder fit wurde, weil sie dieses Wasser nicht trinken konnten. Und ich habe dann auch meine Bilder 2-3 Tage gemacht und muss sagen, als ich dann wieder unten war, da läuft man dann einen Tag wieder runter und dann wird man mit dem Jeep abgeholt, ist dann in so einem Vorposten, da gibt es dann so kleine Läden und dann hat man als Besucher das Privileg, die Möglichkeiten, da eine Flasche Cola zu kaufen.
Weil es einfach nur eine Frage des Geldes
ist. Es ist eine Frage des Geldes. Und dann schmeckt die Cola plötzlich, obwohl ich die eigentlich versuche, nicht mehr zu trinken wegen dem blöden Zucker, schmeckt die wie das Paradies. Und da denke ich mir, Menschenskind, es ist einfach keine faire Welt.
Habt ihr den Ländern, wie eben Südsudan, erklären müssen, was ihr macht? Also ich denke an sowas wie kompliziert war Einreise und so. Und wie habt ihr für eigene Sicherheit auch gesorgt? Ist ja nun mal Kriegsgebiet.
Also das war eigentlich eine Reise, die so ganz unmöglich war. Ich habe jahrelang versucht, dort reinzukommen, auch schon im Vorfeld dieses Projekts und habe dann durch Zufall einen spanischen Ethnologen kennengelernt, der sich darauf spezialisiert hat, unmögliche Dinge möglich zu machen. Und der hat mich dann mit dem Vize-Verteidigungsminister des Landes bekannt gemacht. Und der hat seine Heimatregion in der Region, wo wir die Menschen besuchen wollten. Und wir haben dem sozusagen mit einer gecharterten Maschine einen Heimatbesuch ermöglicht. Und dann hat er uns mitgenommen. Und es ist ganz klar, der Südsudan ist nicht befriedet nach wie vor. Im Norden sind hunderttausende Menschen vom Hungertod bedroht. Also es sind furchtbare Zustände. Auf der anderen Seite, es gibt 176 Volksgruppen im Südsudan und eine Divergenz und kulturelle Geschlossenheit, das ist schon wahnsinnig, weil eben die moderne Welt dort kaum noch hinkam bisher in viele Ecken. Und da habe ich halt auch erlebt, so schlecht es den Leuten geht, so intakt waren sie. Der Zusammenhalt hat halt
funktioniert.
Ja, und die leben da zum Teil unter Umständen, die wären für uns schlicht nicht tragbar. Wir könnten das nicht, da sind wir zu schwach. Und ich bin natürlich auch dankbar, dass wir das nicht müssen. Und ich wünsche mir, dass es den Leuten auch besser geht. Aber ein ganz Hauptargument, warum es halt, oder ein Hauptgrund, warum es immer schlechter wird, ist, dass es halt immer weniger regnet.
Ja, und das hat auch was mit der Art und Weise zu tun, wie wir dann wiederum leben. Gab es Situationen, die ich mir schwierig vorstellen könnte, wenn es die gegeben hat, indem du auch explizit um Hilfe gebeten worden bist? Manchmal ist es ja so, du hast gerade so gesagt, ja, mit Kohletabletten ging das dann. Ne, so in dem Wissen, dass wenn ich da irgendwie hinfahre, habe ich so ein Notfallkit medizinisch dabei. Da sind Kohletabletten drin, da ist ein Breitbandantibiotikum drin. Da ist im Zweifelsfall, wenn ich im Malaria-Gebiet bin, auch ein Standby-Mittel drin und so. Ne? Also ich habe ja so ein ein goldwertiges, also nicht das Finanzielle, aber wenn was ist, kann ich damit nochmal arbeiten? Also gab es Situationen, in denen du explizit auch um Hilfe gefragt worden bist?
Erstaunlicherweise überhaupt nicht. Und das ist mir auch aufgefallen, dass bei
den... Ich würde es erwarten. So.
Das ist ganz komisch. Also bei den indigenen Gruppen selber hat man mich mit sehr viel Respekt behandelt und auch eben nicht ausgenützt. Also nicht so nach dem Motto, da kommt jetzt der reiche Weiße, den müssen wir jetzt ausnutzen. Das war immer dann, wenn ich von den Indigenen weg war, wo ich in den Städten war, also wo praktisch der normale Geldfluss schon geherrscht hat und der ganz normale Ablauf, so wie bei uns auch mehr oder weniger. Da ist man sehr viel gefährdeter übers Ohr gehauen oder ausgenutzt oder übervorteilt zu werden. Bei den Indigenen eigentlich so gut wie überhaupt nicht.
War es schwierig, Kontakte aufzubauen? Also Sprache hast du vorhin schon mal angedeutet. Das heißt, ihr werdet sowas dabei gehabt haben wie immer. Ein Local Guide, möglicherweise hast du gerade gesagt, Soldaten, Sicherheitskräfte. Dann braucht man ja irgendwie jemanden, der auch so ein Entree macht, im Sinne von, der man Kontakt herstellt. Also gab es da irgendwie Dinge, wo man doch merkt, kulturelle Überbrückung ist schwierig? Oder ist es, wenn das Interesse dann da ist und die Menschen merken, du hast ein echtes Interesse, dass es dann gut funktioniert?
Also ich bin ja immer für Greenpeace oder mit Greenpeace unterwegs und wir haben grundsätzlich erstmal genaueste Vorgaben, wie wir uns zu verhalten haben. Also da darf ich schon gar nicht irgendwelche großen Fehler machen. Das habe ich auch gelernt, dass man halt diese To-Dos und To-Don'ts.
Das sind so kulturelle Guidelines im
genau,
Sinne von...
Genau, genau. Dass man sich einfach verhält und nicht, also dass man sich würdevoll verhält und nicht die Menschen...
Von oben herab behandelt
genau,
und sagt
richtig.
So, jetzt bin ich hier, jetzt baue ich als erstes mal meine Kamera auf, stelle dich mal dahin, ich
genau,
mache jetzt mein Bild.
Genau, richtig, genau. Und das hat aber auch zur Folge, dass ich natürlich nie alleine reise. Ich habe immer einen Guide oder einen Fixer dabei, der so eine Reise vorbereitet. Und von diesen 23 Volksgruppen waren auch ganz viele unterschiedliche Bedingungen, weil die Welt ist im Wandel und der Wandel ist mal weiter fortgeschritten, mal weniger weit. Das heißt, da wo die Leute wie im Omotal bei den Mursi, die warten ja schon auf die Touristen, da braucht man auch gar keine Einleitung. Da kommt man mit seinem Jeep her und dann stehen die bereit zum Fotografieren. Aber wenn ich zum Beispiel im Amazonas in Brasilien zu einer Volksgruppe gehe, dann hat es ganz große Vorbereitungsauflagen und Zeiten. Da habe ich einen Fixer, den kenne ich zum Glück seit vielen Jahren, der Marco, der das für mich macht. Der muss im Prinzip offiziell erstmal in die brasilianische Hauptstadt und generell vom Staat her sich eine Erlaubnis holen, dass wir da hingehen. Und dann fährt er vorher schon zu dieser Gruppe hin und fragt die um Erlaubnis, ob ich kommen darf. Und dann handelt er auch aus, was wir als Gastgeschenk mitbringen. Und dann kommt er zu mir, holt mich ab und dann fahren wir zu diesen Gruppen hin. Und wenn man mit dieser Sorgfalt so immer mit diesen Menschen umgehen würde, dann hätten wir viel weniger Probleme. Aber die Brasilianer selber, die illegalen Holzfäller oder auch die Sojafarmer und die Rinderbauern, die nehmen natürlich überhaupt keine Rücksicht. Also diese Bürokratie, die steht natürlich in keinem Verhältnis zu dem, wie die Realität vor Ort aussieht. Aber es ist okay, dass es so ist. Also ich denke, mir wäre es lieber, es wäre auch in anderen Fällen so und man würde die Leute würdevoll behandeln.
Ja, respektvoll einfach behandeln und macht eben auch klar, warum so ein Projekt dann eben nicht mal im Sinne von ich mache 6 Monate und reise durch die Welt, sondern warum das eben dann auch 3 Jahre dauert. Markus Maut ist Aktivist und Fotograf, gerade mit einem Bildband zurückgekommen aus einer langen Projektphase, der heißt Lost und ist diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Deutschlandfunk Nova.
Markus, zum Abschluss, warum das Projekt? Also warum sowas wie Lost? Motivation bei dir?
Also das Gesamtprojekt heißt ja An den Rändern der Welt und es umfasst nicht nur den Bildband, sondern auch eine Live-Reportage, die ich auf den Bühnen zeige und einen Kinofilm. Und ich habe die letzten 15 Jahre mit Greenpeace Vorträge gemacht, wo ich immer den globalen Ansatz hatte. Und ich hatte jetzt in den letzten 5 Jahren die Lebensräume unserer Erde vorgestellt und da ging es eher um den Schwerpunkt Natur. Jetzt mit diesem Projekt wollte ich eben mal gucken, wie ist nicht nur die Natur im Wandel, sondern auch die Menschen, die mit der Natur leben. Also es ist praktisch eine Fortsetzung. Und wenn ich jetzt nochmal vielleicht in 5 oder 6 Jahren hier sitzen würde, würde ich wahrscheinlich dann über wieder ein globales Thema reden, das sich dann mit den Tieren beschäftigt, die in der Natur leben. Also ich versuche immer, mir eine Thematik rauszuholen, einen globalen Ansatz zu machen, um Zusammenhänge rüberbringen zu können. Weil wir können diesen Planeten nur retten, wenn wir den globalen Ansatz wahrnehmen und auch auf globaler Ebene handeln. Klar, lokal handeln, das ist der Ursprung. Aber wir müssen auch wissen, warum wir das tun.
Gibt es irgendwas, von dem du sagen würdest, also jenseits der Erfahrung, die du jetzt auch mitbringst, das ist eigentlich die erste Maßnahme, die sich aus so einem Projekt ergeben muss? Also um auch wieder zurück ins Handeln zu kommen. Manchmal ist bei so komplexen Zusammenhängen ja auch irgendwann so eine Überforderung, weil man so weiß, wo soll ich jetzt anfangen?
Ja, es ist die Übernutzung unseres Planeten. Der Mensch nutzt zu viele Rohstoffe. Das führt dazu, dass wir immer weniger intakte Naturräume haben. Das führt zum Artensterben der Tiere. Das führt zum Aussterben indigener Kultur. Und natürlich zu diesem Überbauthema Klimawandel, dass wir alles verschieben. Und das ist, was ich immer so schade finde, dass wir Menschen dann nach jahrzehntelangem Kampf vielleicht jetzt so ganz langsam in unserer Gesellschaft das Thema Klimawandel halbwegs annehmen, aber dabei völlig übersehen, dass das nur ein Symptom ist für viele andere Dinge. Also wir sehen es nach wie vor nicht ganzheitlich. Mhm. Also wir können nicht nur das Klima bekämpfen, das reicht nicht. Wir müssen auch aufhören, unsere Wälder abzuholzen oder unsere Savannen in Agrarflächen umzuwandeln.
Was ja letztendlich heißt, dass sich der gesamte Lebensstil auch ändern muss. Also richtig. Wenn ich es dann irgendwie konsequent auch sehen will.
Das traut sich nur kein Politiker zu sagen. Und viele Menschen wollen es halt leider noch nicht hören. Und das ist natürlich auch ein schwieriges Thema, zumal auch wir beide Teil des Problems sind. Jeder von uns ist da letztendlich unsere Lebensweise. Aber das habe ich halt auch gelernt bei den vielen Dingen, die schieflaufen. Es gibt für alles Lösungen. Es ist nichts, was wir nicht in den Griff kriegen könnten, wenn wir es nur wollten. Wir müssen als Menschheit geschlossen in eine Richtung gucken. Und das geht halt nicht gegeneinander, sondern miteinander.
Wenn ich den Bildband aufschlage und du müsstest jemandem empfehlen, guck dir das Bild zuerst an. Oder wenn du dir nur ein Bild anguckst, guck dir das an. Welches ist es?
Das sind vielleicht die lachenden Kindergesichter auf den Bildern, die in der Natur aufwachsen und wirklich Lebensfreude haben.
Welcher Volksstamm ist das? Weiß das auch?
Zum Beispiel die Awa.
Sind woher?
In Brasilien, in einem Amazonas-Binom.
Der Bildband heißt Lost. Das Ganze wird flankiert. Einen Film gibt's. Es gibt die Live-Vorträge von dir. Und wir verlinken das Ganze natürlich bei uns auf der Homepage. Markus Maute war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank für das Podium.
Ihr könnt das Ganze natürlich nachhören bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de und natürlich im Podcast downloaden, wo immer ihr die Podcasts herbekommt. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut, bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.